Ja, ist ja wirklich mutig, dass er mich eingeladen hat. Nicht? Ja, es gibt so viele Definitionen von Philosophie. Ich finde, da wir im Kantjahr leben, könnte man eigentlich damit anfangen zu sagen, er macht einen scharfen Unterschied zwischen der rein akademischen Philosophie, sagt er, die hat es mit Begriffen zu tun. Man könnte wirklich sagen, Begriffsklopperei. Das ist die Philosophie im Schulverstand. Und dann sagt er, gibt es die Philosophie im Weltverstand und die stellt drei Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und sagt, die Fragen stellt jeder Mensch und deswegen ist jeder Mensch ein Philosoph. Und man kann diese drei, sagt er, nochmal zusammenführen in eine vierte und die heißt dann, was ist der Mensch? Ich würde gern dann so zur Überleitung noch eine fünfte anhängen, wer bin ich als Mensch? Aber Kant bleibt erstmal in diesem Allgemeinen, also was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Und dann wird die Religion in diesem Entwurf neuzeitlich dann unter der Hoffnung untergebracht. Davon will ich nachher auch noch was sagen. Leider ist sie tatsächlich nicht immer so einfach. Deswegen eine der schönsten Definitionen von Philosophie, die ich so gehört habe, heißt, dass Philosophie die Übersetzung des Unbegreiflichen ins Unverständliche sei. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, wenn ich daran denke, die meisten Kollegen bringen nämlich nur zu Begreifliches in Unverständliches. Gucken Sie sich mal die Soziologen an. Oder sowas. Bei mir geht es immerhin um Unbegreifliches. Und wo es dann in der Philosophie nochmal darum geht, das Unbegriffene wegzuräumen, damit das Unbegreifliche immer deutlicher wird. Das ist eigentlich gemeint. Das Unbegriffene wegräumen, damit das wirklich Unbegreifliche herauskommt. Das meine ich, sei die eigentliche Aufgabe der Philosophie und gerade auch nochmal einer christlichen Philosophie. Und jetzt hat ja das Thema zwei große Zugangsmöglichkeiten. Man könnte erstmal sagen, was kann man in der Philosophie alleine leisten, was ist dort möglich, auch nach der Tradition. Und dann sagt ja, in Berufung jetzt auf ein anderes Wort vom Heiligen Paulus, nämlich im Römerbrief, dass er sagt, man könne am Himmel und an den sichtbaren Dingen die unsichtbare Wirklichkeit Gottes erkennen. Sodass derjenige, der das nicht tut, nicht entschuldigt ist. Das ist das, was heute viele Kollegen nicht so hören wollen. Aber es steht ziemlich deutlich da. Damit ist nicht gesagt, was man in der Philosophie vielleicht sagen könnte, wie es weitergeht, nachdem man dieses Angebot des Schöpfers abgelehnt hat. In der Ursünde und in dem, was dann folgt. Über einen Erlöser kann da noch Philosophie drüber reden? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage, es klang bei Ihnen an, muss man, soll man das überhaupt tun, wenn doch alles schon gewusst ist? Und das ist ein Strom, in Berufung auf solche Paulus-Texte, wie Sie zitiert haben, sicher ist am bekanntesten Tertullian, der sagt, was hat überhaupt Athen und Jerusalem miteinander zu tun? Nachdem wir wissen, was wir zu glauben haben, was sollen wir sonst noch denken? Können wir uns sparen? Und das hat eine Tradition bis heute, dass immer noch messbar Katholiken weniger lesen als Protestanten. Die sind da irgendwie etwas gebrochen, außer bei frommer Literatur. Aber sonst nicht. Dass da also so eine Gefahr drin steckt, zu sagen, fromm sein genügt, was muss man dann noch denken? Oder, wenn man denkt, ist es gleich Theologie. Und das ist eben genau die Frage und darum muss es gehen. Also was lässt sich hier philosophisch machen und was nicht? Es ist klar, es gibt zwei Weisen mit der Welt umzugehen, aus der Beobachterperspektive und aus der Teilnehmerperspektive. Aus der Beobachterperspektive, manche sagen auch dritte Person, ich ziehe diese andere Unterscheidung vor, aus der Beobachterperspektive blickt man von außen auf die Dinge und ich behaupte, dass das die Perspektive der Wissenschaft ist, aber nicht die der Philosophie. Also der Wissenschaft im Sinne der modernen Wissenschaft, der Science. Lewis spricht vom Looking at, dass ich auf etwas drauf schaue und dann kann man scharf beobachten, aber man ist eben nicht drinnen. Wenn es darauf ankommt, bei allen wesentlichen Dingen, muss man aus der Teilnehmerperspektive sprechen. Und natürlich kann man von Jesus Christus überhaupt nicht aus der Beobachterperspektive sprechen. Christ ist einer, der sagt, Jesus Christus ist der Herr. Und Paulus schließt sofort an, und das kann niemand tun, außer im Heiligen Geist. Also man muss sich überhaupt nicht darüber wundern, dass Leute von außen nicht etwas Besonderes in Jesus Christus entdecken, außer der Dimension, dass er offenbar eben ein doch beachtenswerter Lehrer war, jemand, der die Menschen sehr beeindruckt hat und dergleichen. Aber seinen eigentlichen Ort erkennt man nur mit den Augen des Geistes. Da ist gar nichts zu wollen. Darauf komme ich nachher nochmal darauf zurück. Jetzt will ich erstmal was sagen, überhaupt über diese Teilnehmerperspektive. Gibt es denn so etwas wie christliche Philosophie? Sie haben mich als einen solchen vorgestellt und ich stehe auch dazu, dass ich das bin. Heidegger hat dieses berühmte Wort gesagt, dass christliche Philosophie ein hölzernes Eisen ist. Inwiefern? Er sagt, Philosophie fragt in erster Linie danach, warum überhaupt was ist, wo es hingeht. Drei Fragen hatte ich formuliert von Kant her. Oder vier. Und der Glaubende hat ja eine Antwort auf diese Fragen. Also, sagt Heidegger, kann es überhaupt gar keine christliche Philosophie geben. Philosophieren kann man nur so lange, wie man ehrlich fragt. Wenn man Antworten hat, kann man nicht mehr philosophieren. Darum hat Heidegger auch gesagt, wenn er glauben könnte, würde er die philosophische Werkstatt schließen. Dann immer mit tiefer Verachtung auf so Leute wie, also bin ich da heruntergeblickt. Was machen die da eigentlich? Ich sage, nur ein schwacher Glaube braucht die Philosophie. Katholisch ist das nicht so, denn da hat es an sich immer und in der Jesuitentradition einen breiten Strom der Philosophie gegeben, erstmal schon aus pastoraler Rücksicht, denn die Philosophie ist die gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen. Und ich kann nicht jedem gleich die Bibel um die Ohren hauen, sondern manchem muss ich es erstmal vermitteln. Und deswegen muss ich ansetzen erstmal bei diesen Fragen. Das hat sich übrigens wiederholt zwischen diesen beiden großen Theologen, Rahner auf der einen Seite und Balthasar auf der anderen. Balthasar eher so ein Prophet nach innen, also aus der Fülle des Glaubens und das nehmend, und Rahner eher so als ein Prophet nach außen, an die Ränder, wo er dort versucht, die Leute erstmal anzusprechen und zu gewinnen, was manche da wieder missverstehen und sagen, das schadet dem Glauben. Ich meine nicht. Also dieser Gedanke, sagen, es gibt eine gemeinsame Sprache der Gläubigen und der Ungläubigen, eine Ebene der Vernunft, und hier würde ich ja kurz geschlossen so sagen, was muss jemand für ein Gottesbild haben, wenn er meint, Gott kann auf allen Wegen zu uns kommen, nicht durch die Vernunft. Das, was den Menschen ausmacht, das nicht, sondern das Gehirn muss man ins Weihwasserbecken werfen, wenn man fromm sein will. Das kann es nicht sein. Sondern gerade dieser Königsweg der Vernunft müsste doch ein Weg zu Gott sein und ein Weg Gottes zu uns. Und wenn wir Gott mit allen Kräften zu dienen haben, dann auch mit der Vernunft. Und deswegen finde ich es so schön, dass Jesus das erste Hauptgebot, nach der Septuaginta nämlich, so zitiert, dass er dort ein Wort reinnimmt, was im Urtext nicht steht. Dort steht, wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserem Gemüt und mit allen Kräften. Und Jesus sagt dazu, und mit unserem Verstand, Dianoia. Weil er das in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments so vorgefunden hat. Und die liegt ja vor allen Dingen dem Neuen Testament zugrunde. Wenn dort immer die Rede ist von den Schriften, dann ist es diese griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Und da wird die Vernunft extra mit aufgezählt, die nicht steht im hebräischen Urtext, dass die mit da ist. Immer noch kann man sagen, aha, das tut doch dann schon die Theologie. Nein, tut sie nicht, weil nämlich in der Bibel nicht alles drinsteht. Die Bibel ist kein Kanon, wo man auf alles Antworten hat. Sowas hat es gegeben. Als der Kalif Omar war's, Alexandrien eroberte, da hat man gesagt, was macht man mit der Bibliothek? Und hat der Kalif gesagt, gut, viele Bücher. Wenn das, was dort gelehrt wird, auch im Koran steht, sind sie überflüssig. Wenn es nicht im Koran steht, ist es schädlich, verbrennen. Und dann wurde diese berühmte Bibliothek verbrannt. Aber halt, es wurden nur Reste verbrannt. Den größeren Teil haben vorher christliche Patriarchen verbrannt, weil die nämlich dasselbe dachten. Ich meine, die dachten ja an den Koran, sondern dachten an die Bibel. Und das ist nicht richtig. Man muss nichts verbrennen, wenn man Christ wird. Sondern man kann es verwandeln. Man hat es einzubringen in diesen Dienst, der dort hineingehört. Also, dass das hier durchaus mit hineingehört, zu sagen, was ist denn jetzt ein christlicher Philosoph? Ein Christ, der philosophiert. Einfach das. Und der diese seine Situation mitreflektiert. So wie es etwas anderes ist, ob ein Deutscher oder ein Franzose reflektiert und philosophiert. Ob es ein Mann oder eine Frau tut, das ist zwar bei der Mathematik egal, aber nicht bei der Philosophie und bei der Theologie. Das war ja auch so ein Schritt von der ersten zur zweiten Frauenbewegung. Nicht? Die ersten stellen so stark ab auf den kleinen Unterschied und dass es keine weibliche Mathematik gibt. Aber die zweiten wissen, dass das natürlich, je näher etwas dem Menschen ist, desto mehr geht er als Ganzer darin ein. Und dann ist natürlich was anderes, ob ein Mann oder eine Frau philosophiert oder glaubt oder Theologie treibt. Muss ja so sein. Und so prägt natürlich auch der Glaubensstandpunkt, nicht für die Begründung. Ein Theologe ist einer, der sich auf die Bibel beruft als Argument. Ein Theologe kann sagen, Gott gibt es, denn er hat es selber geschrieben. Oder schreiben lassen, genauer gesagt. Nicht? Ein Philosoph kann das nicht so sagen, sondern der muss es mit der Vernunft begründen. Eigens. Aber auch ein Philosoph kann sagen, warum soll ich nicht den Blick auf die Wahrheit erst einmal aus meinem Glauben haben? Und da sage ich den Kollegen immer, seid doch nicht so borniert. Ihr holt euch die Wahrheit bei den Biologen und bei den Juristen und bei den Physikern und bei allem. Warum macht ihr so einen Bogen um die Theologen? Wenn es doch um die Wahrheit geht, müsst ihr sie doch nehmen, wo ihr sie kriegt, auch wenn ihr die Leute nicht mögt, die es euch bringen. Man kann doch die Wahrheit nicht bloß dort suchen, wo man gern möchte. Das ist dann so ähnlich wie der Betrunkene, der die Autoschlüssel um die Laterne drumherum sucht. Und dann frage ich den, haben sie dort verloren? Sagt er, nein, aber hier ist wenigstens Licht. Und so denken die Aufklärer. Aber das ist es nicht. So, man muss schon dorthin gehen, wo was zu finden wäre. Und in dieser Rücksicht, also denkt jetzt erstmal der Christ auch als Philosoph, aber auch da wird man jetzt traditionell sagen, Christus kommt da nicht vor. Eine solche Philosophie kommt zu Gott als dem Schöpfer. Das erste Vatikanum hat gesagt, dass der Mensch das grundsätzlich kann. Festhalten müssen wir, dass es keiner geschafft hat, noch nicht mal der göttliche Plato. Also wirklich Schöpfung aus nichts zu denken. Insofern sind da Katholiken und Protestanten nicht so weit auseinander. Die Protestanten sagen, es geht nicht. Die Katholiken sagen, es geht prinzipiell. Das ist wie bei Radio Eridan. Aber gehen tut es da auch nicht. Also braucht man also den Glauben dazu. Und jetzt unter denen, die glauben und die wirklich Gottesbeweise machen, wie zum Beispiel ich, denkt natürlich jeder, der Kollege macht es nicht so gut wie man selbst. Dessen Beweise überzeugen einen nicht. Ja, Kunststück, wen soll sein sonst noch überzeugen? Nur einen selbst? Wäre immerhin schon was. Wäre immerhin schon was. Denn die erste Adresse bei philosophischen Überlegungen sind wir selbst, weil wir eine Antwort geben müssen auf Zweifel, die in uns aufsteigen. Die müssen wir versuchen können zu beantworten. Ein zweites ist, dass wir Leuten Antwort geben müssen können, die uns fragen. Das dritte ist, dass wenn wir mit Gegnern zu tun haben, Zuhörer hören müssen, der Christ ist nicht bloß anständig und fromm, sondern der kann auch argumentieren. Und erst an vierter Stelle kommt der Punkt und die stille Hoffnung, vielleicht auch im Gegner den Punkt zu berühren, wo er ein Fragender ist und hinterher anfängt, darüber nachzudenken. Aber das ist nicht das Maßstab. Sonst sind diese vier Punkte. Erstmal also wir selbst. Zweitens Antwort an Fragende. Drittens an die, die zuhören, wenn wir im Disput sind. Da müssen wir versuchen, eine halbwegs gute Figur zu machen. Und jetzt ist ja mein Thema noch einen Schritt weiter. Was kann man denn nun im Blick auf Christus da überhaupt sagen? Und da sind zwei Dinge zu bedenken. Das erste ist, da beziehe ich mich vor allen Dingen auf Bernhard Welte, diesen Theologen und Religionsphilosophen aus Freiburg, der ein Buch geschrieben hat über Heilsverständnis, dass er sagt, der Mensch erfährt sich im Unheil. Bei Pascal heißt das, wir leben alle wie entthronte Könige. Wir sind ja nicht zufrieden mit dem, wie es hier ist. Wir sind ja unglücklich. Und das zeigt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und von dort her schaut der Mensch aus nach einem möglichen Heil. Dass das hier sichtbar wird. Warum der Mensch unglücklich ist, das ist schon so ein Punkt. Die meisten denken, der Tod sei das Schlimmste. Weil ja auch viele denken, dass das Leben das Höchste sei. Das kann ja nicht stimmen. Denn wenn das stimmte, könnte man nicht fragen, wo zu leben. Man kann aber fragen, wo zu leben. Und deswegen ist Leben nicht das Höchste. Das ist völlig klar. Sondern der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Wenn er alles hat, aber nicht eine Frage ist, wozu, wirft er sein Leben weg. Leider tun das ja zu viele, auch junge Menschen. Es ist nicht wahr, dass das Leben der Güter höchstes ist. Sondern ich will eben für etwas, aus etwas und wofür man lebt und woraus man lebt, dafür sollte man dann auch bereit sein zu sterben. Steht nirgendwo geschrieben, dass das gern geschehen muss. Auch Jesus hat gerungen, nicht? Darum, aber dass das als eine Dimension dann mit hineingehören würde. Also drum ist Tod nicht das Schlimmste. So sehr es diese Klage um den Tod gibt von Gilgamesch angefangen und seinen Freund Enkidu bis eben in die Gegenwart hinein, wenn man denkt, die Elegie on Iris oder so etwas, wenn man diese Bücher nehmen, wo das wieder auftaucht, die Menschen, die Abschied nehmen und das eigentlich auch nur schriftlich können. Nein, ich meine tiefer als der Tod trifft den Menschen seine Schuld. Wir leben alle von der Vergebung. Und dass Menschen vergeben können, ist das Höchste, was wir können. Deswegen ist das im Staat das Vorrecht des Präsidenten, des Königs, dass er das kann. Aber gerade weil es unser Äußerstes ist, ist die Frage, wie weit wir es überhaupt können. Das kann man an der Reue ablesen. Die Reue sagt im ersten Schritt, was habe ich da getan? Darauf kann der andere noch sagen, gut, Schwamm drüber, neue Zukunft miteinander. Aber was, wenn Reue eigentlich heißt, was bin ich denn für einer, der das tun konnte? Dann reicht es natürlich nicht, wenn der nächste noch der allernächste Mensch sagt, okay, Schwamm drüber weiter. Denn an sich will ja der Mensch in der Vergebung die Auferweckung von Toten zum Leben. Da betreibt Paulus nicht im 4. Kapitel des Römerbriefs, wenn er das miteinander vergleicht. Und im Alten Testament ist davon die Rede, dass unser Herz aus Stein aus der Brust raus muss, um ein menschliches Herz reinzutun. Das kann uns kein Mensch geben. Und deswegen auf diese Episode hin, mag es im 2. Kapitel, wo die Männer da jemanden durchs Dach runterlassen, der da seine Gicht loswerden will, und Jesus sagt zu dem überhaupt nicht, sei gesund, sondern sagt, deine Sünden sind dir vergeben, der wird geguckt haben. Nicht? Also es geht nicht nach den Wünschen, die man selber hat, oder von denen man denkt, was man nötig hat. Sondern Jesus sagt einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Erst bei jeder, der Disput losgeht, kann er das oder nicht, sagt er, also komm, damit ihr seht, ich kann, gesunde Knochen soll er auch noch kriegen. Nicht? Das fällt so nebenher noch ab. Also der entscheidende Punkt, natürlich Vergebung gibt es nur von Gott her, weil es Neuschaffen heißt. Wenn also jetzt der Mensch nach seinem Heil ausschaut, und das hatten wir als Kantsche Frage, was darf ich hoffen? Dann, wenn ich frage, was muss ich dann eigentlich hoffen, um das hoffen zu können? Sowas nennt man transzendental, um auch mal so ein Fachwort zu benutzen, nicht, dass ich denke, die gibt es gar nicht, nicht. Also Transzendentalphilosophie nennt man, wenn ich nicht bloß irgendwas sage, sondern wenn ich nochmal sage, was ich denken muss, um denken zu können, was ich denken will. Zum Beispiel, wenn Sie versuchen wollen, Farbe zu denken, müssen Sie Ausgedehntheit denken. Unausgedehnte Farbe gibt es nicht. Und Sie müssen Auge denken, denn mit den Ohren sehen Sie keine Farben. Nicht? Also so gibt es, das nennt man transzendental, dass ich also frage nach den Bedingungen, die erfüllt werden müssen, nach den Voraussetzungen, damit ich dann von so etwas reden kann. Und so frage ich hier, was sind Voraussetzungen für das Heil? Das ist eine durchaus philosophische Frage. Was sind Voraussetzungen für das Heil? Schon um nicht den falschen Propheten auf den Leim zu gehen, ist das gut, sich das klar zu machen. Und da gilt offenbar, reicht das nicht, wenn da irgendwelche Menschen was tun. Sondern es muss von Gott selber her in seiner Vollmacht so etwas ergehen. Nun geschieht in seinem Namen vieles, zum Beispiel der Tagesbeginn, der periodisch aufbrechende Frühling, die Erneuerungskraft von Wasser, Feuer, Wüstenwind und dergleichen. Und all das zeigt ein grundsätzlich weiter tragendes Ja des Schöpfers. Das sollte man nicht unterschätzen. Zum Beispiel in der ersten Woche der Exerzitien verlangt das ja Ignatius von dem Exerzitanten, der soll darüber nachdenken und sich darüber wundern, dass sich die Erde noch nicht geöffnet hat, um ihn zu verschlingen, angesichts dessen, wie er sich angestellt hat. Wird der normale Mensch sagen, na mei, also ich bin nicht gerade fanatisch heilig, aber so schlimm doch auch wieder nicht. Das Problem ist ja, wenn man anfängt zu lieben, dann merkt man, wie wenig man liebt. So dass wenn man also anfängt darüber nachzudenken, man an sich an diesen Punkt kommen muss, sich zu wundern, wieso bin ich überhaupt noch da? Wieso erträgt mich noch der andere Mensch? Denn natürlich kann keiner von uns vollkommen sein. Aber jeder von uns, jeder und jede, behaupte ich einmal jetzt mal so daher, und das ist keine Fastenpredigt, sondern einfach so, Anthropologie. Jeder und jede von uns könnte ein bisschen netter, freundlicher und menschlicher sein, wenn wir nur wirklich wollten. Und weil wir nicht wollen, sind wir so unerträglich, wie wir in unseren besten Augenblicken ahnen. Und der andere erträgt uns. Also das ist natürlich für sich schon eine Erfahrung von Heil, den ersten Schritt von Heil, ja. Und das hat Philosophie ernst zu nehmen. Aber es wird natürlich auch deutlich auf der anderen Seite, dass das erstmal noch nichts garantiert. Denn vielleicht ist das ja nur der Lohn für die guten Taten, die man auch noch tut. Der eigentliche Hammer kommt dann erst hinterher. Also die Tatsache, dass man noch weiterlebt, kann ja auch sein, man wird nur aufgehoben für die eigentliche Strafe. Haben auch immer wieder Leute formuliert. Nicht so nach dieser Volksweisheit, kleine Sünden straft der liebe Gott sofort, ne? Die Großen, die kommen dann als Hammer hinterher. Also reicht das nicht. Es reicht selbst nicht das, was schon eine tolle Sache ist, dass weiter das Gewissen noch in uns spricht. Ich halte das für das deutlichste Zeichen seiner Gnade. Und auch der Demut Gottes. Dass er, obwohl wir ihm so wenig folgen, er jeden Morgen wieder neu nicht müde wird, uns zum Guten zu rufen. Aber auch das reicht nicht zu, sondern wir stehen bei dem, was Welte genannt hat, a priori eines personalen Heilandes. Es muss eine Person sein, die uns das zusagt. Es reicht nicht der Himmel und der Frühling. Uns reichen nicht die Blumen auf den Gräbern. Sondern es muss uns mit Vollmacht zugesagt werden. Und darum erklärt dieses a priori auch, dass der Mensch auch zu solchen Gestalten verführt werden kann. Dass es falsche Messias geben kann, weil der Mensch auf der Suche nach einem Heilbringer ist. Damit wären wir dann bei einem neuen Fragebereich, wie erkenne ich nun den richtigen Heilbringer oder nicht? Können wir auch hinterher diskutieren. Wahrscheinlich gehört dort auf jeden Fall hinein eine innere Identität von Bote und Botschaft. Ganz zentral. Aber ich lasse das mal stehen, weil das der erste Weg ist und der von Kant her hauptsächliche und heute fast immerfort verbreitet in den katechetischen und pastoralen Handreichungen. Und dagegen rede ich an. Gezielt und bewusst. Ich meine, dass das nicht der richtige Weg sei. Ich meine, wir hätten es nötig, von der Erlösung erlöst zu werden und Gott nicht bloß als das Ziel unserer Hoffnung zu sehen, so wichtig das ist, weil nämlich, warum nicht? Weil dann immer noch Gott in unserem Dienst steht. Und das finde ich zu ausgeprägt in der Neuzeit. Es ist nicht wahr, dass Religion ihren Ort dort hat, wo ihn Kant verortet und wo ihn sehr viele der katholischen Kollegen verorten, nämlich in der Frage nach unserem Heil. Es ist wichtig und gehört hin und in der Bibel ist es ganz zentral, das bestreite ich ja gar nicht. Trotzdem will ich von etwas anderem reden, nämlich davon, dass es mir darum geht, jetzt in der Gegenrichtung zu denken, nicht von unserem Weg zu Gott hin. Dass wir dort fragen, wo legt er sich endgültig fest gegenüber unserer Sünde und Unmenschlichkeit? Ist die Sonne, die es an den Tag bringt, letztlich das Licht über den Ruinen unseres Lebens oder kann ich hoffen, dass er uns aufrichtend neu schafft? Diese Frage ist eine ernste Frage und habe ich sie deswegen auch an den Anfang gestellt. Ich will trotzdem, ich meine, ernsthafter und christlich angemessener sei eine zweite Frage und die setzt dort an, wie stellt sich das denn von Gott aus dar? Jetzt die Frage, was erlaubst du dir da als Mensch von der Perspektive Gottes her zu reden? Ich behaupte, das muss man machen, wenn man mündig wird. So wie zum Beispiel ein Kind, solange es klein ist, die Liebe der Eltern für selbstverständlich nimmt. Das ist halt so. So wie ein Fisch auch nicht weiß, dass seine Flossen nass sind. Nicht? Außer es ist ein fliegender Fisch. Nicht? Aber dann schwimmt er da einfach so in seiner Soße darum. Aber wenn ein Kind älter wird, soll es schon die Unselbstverständlichkeit dieser Selbstverständlichkeit entdecken. Am deutlichsten passiert das natürlich, wenn man selber welche hat. Nicht? Aber das ist nicht nötig unbedingt. Sondern das wirklich merkt, wie unselbstverständlich ist das. Und gucken dann aus der Perspektive jetzt der Eltern, obwohl sie deren Kinder sind, auf dieselbe Situation. Und so meine ich, ist es nicht unanständig oder hybrishaft, wenn jetzt ein Christ sagt, ich denke in dieser Weise, auch jetzt mal versuche ich von Gott her zu denken. Theologisch wird das sichtbar an dem Problem, wie ist die Menschwerdung Jesu Christi zu denken, oder genauer, also eben die Christuswerdung, die Jesuswerdung, zweiten Person der Gottheit. Und da gibt es in der Theologie zwei große Richtungen. Das eine ist der heilige Thomas. Und der sagt, das Ganze geschieht nur, weil Adam und Eva gesündigt haben. Sonst wäre das nicht passiert. Also dieser Gedanke, dass an sich das sonst ohne gelaufen wäre, aber zum Heilen dieser schwierigen Situation wird Gott Mensch. Der Theologe Duns Scotus, in Köln begraben, nicht? Der sagt nein. Die ganze Schöpfung ist von vornherein darauf angelegt, dass in ihr Zentrum und als ihre Spitze die Menschwerdung der zweiten Person in Gott gehört und dass diese Hochzeit von Himmel und Erde die eigentliche Sinn der ganzen Schöpfung ist. Dass der Mensch sich verfehlt hat und das zerstört hat, das hat Gott nicht davon abgehalten, an seinem Plan festzuhalten, und dann wird diese Hochzeit eben zu einer Bluthochzeit. Aber es ist nicht so, dass die Menschwerdung erst deswegen erfolgt, sondern sie ist das, worum es eigentlich geht. Und dieser Position, dieser skotistischen Position, hat zum Beispiel, zu der hat Karama gehört, auch große Theologen, und in dieser Linie stehe ich auch. Und ich will deswegen im zweiten Schritt was sagen, im Blick auf Schöpfung, nicht bloß vom Schöpfer zu reden, sondern hätte nicht schon philosophisches Nachdenken, auf so etwas hinzudenken, das sagt, wir sind zwar alle Bild Gottes, aber müsste es nicht das Bild geben? Als philosophisches Thema. Wir sind Bild Gottes. Die Theologen pflegen zu reden von Ebenbild. Mich regt das immer neu auf, nicht? Denn Ebenbild, das heißt ja, Gott wäre schon ein Bild, nicht? Ebenbild heißt Abbild. Gott sieht schon irgendwie aus und dann laufen wir alle rum als Passbilder des lieben Gottes. Und das stimmt nicht. Nicht? Das bestreite ich. Gott ist unsichtbar. Und von einem Unsichtbaren kann es kein Abbild geben. Es ist richtig, dass dieses griechische Wort Eikon von Eikatso ähnlich sein kommt, sodass das im Griechischen eigentlich so heißt. Trotzdem finde ich das immer neu erstaunlich, weil es ja Selbstverständlichkeit, die Theologen immer davon reden, der Mensch ist Ebenbild Gottes, und in der Einheitsübersetzung steht sogar drin, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Vaters. Also da hakt es bei mir nur völlig aus. Nicht? Er ist nicht Ebenbild, er ist Bild, und Bild heißt Erscheinung, und Erscheinung heißt sichtbar werden von Unsichtbarem. Deswegen gibt es ja keine Ähnlichkeit, wo ich dann immer aufpassen muss, dass die Ähnlichkeit nicht zu groß wird. Es gibt einen berühmten Konzilstext, der sagt, die Unähnlichkeit ist größer als die Ähnlichkeit. Wieso kann ich dann überhaupt noch von Ähnlichkeit reden, wenn die Unähnlichkeit größer ist, frage ich Sie. Nein, reden wir doch statt ähnlich von Entsprechung. So wie Wörter dem Sinn ja auch nicht ähnlich sind. Natürlich ist das Wort kurz, kurz. Oder das Wort lang ist auch kurz. Nee? Da hilft nichts. Also, es geht nicht darum, dass da was ähnlich ist, sondern es geht darum, dass es entspricht. Dass es das Angemessene ist, wie sich etwas verleiblicht, versichtbart, ausdrückt, zeigt, realisiert. Wie sich eben zum Beispiel Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit zeigt und realisiert. Und jetzt die Frage, würde nicht also Welt als Erscheinungsgeschehen, der Welt ist Gott, zeigt sich. Das sagt unsere ganze Tradition, da halte ich mich jetzt dabei nicht auf. Gott zeigt sich, aber er zeigt sich eben in uns, wie er sich halt so zeigt, ziemlich gebrochen, nicht? Denn die Welt zeigt einerseits Gott, aber sie ist andererseits unsere Welt. Sie können das zum Beispiel deutlich machen, ich finde, man kann das sehr schön durchmeditieren, an diesem Wort des Pilatus, sieh da der Mensch, ecce homo. Was zeigt dieser da blutig geschlagene Mann dort? Der zeigt natürlich einerseits den Menschen als Opfer, er zeigt aber auch den Menschen als Henker, denn wer hat ihn denn so zugerichtet, wenn nicht Menschen? Er zeigt den Menschen als einen Verräter. Er zeigt den Menschen als einen, der seiner Sendung treu bleibt. Er zeigt auch Gott, nämlich er zeigt Gott als den, der seinen Sohn da dahin gibt. Ein ganzes Problem, dass das bedeutet. Er zeigt das als den Gott, der den Mächten der Finsternis diese Möglichkeit gibt, sich so aufzuführen. Der zugleich aber diesen Menschen die Kraft gibt, das im Gehorsam durchzutragen. Und der das verwandelt, diesen Mord, in eine Tat der Gnade und der Befreiung. Also wir haben eine unglaubliche Spannweite, wenn man das mal durchmeditiert, in diesem einen Wort, sieh da den Menschen. Was das über den Menschen sagt, in allen Dimensionen, und was es über Gott sagt. Und dasselbe müssten Sie jetzt anwenden auf das, was sagt die Welt über Gott. Natürlich auch all dieses, weil sie auch unsere Welt ist, von uns gestaltet und verunstaltet und alles dieses mit. Und wir sind ja selber Teil der Welt. ist alles ungeheuer zweideutig auf der Stufe. Und also die Sehnsucht der Leute, gibt es vielleicht eine authentische Darlegung, lässt sich das überhaupt denken? Und das ist jetzt das Problem, dass so und so viele Philosophen sagen, das brauche ich überhaupt gar nicht erst anzufangen zu überlegen, weil es ein hölzernes Eisen ist zu meinen, es könnte unter den Worten das Wort geben, unter den Menschen, unter den vielen Menschen, den Menschen, in dem Gott sein letztes Wort spricht. Es gibt überhaupt kein letztes Wort, weil jedes Wort weiter interpretiert werden muss, das bleibt immer alles offen. Das ist das, was wir heute haben und weswegen für viele Leute Christen von vornherein abgehakt ist. Denn wer überhaupt für Wahrheit eintritt, für eine bestimmte Wahrheit, zeigt damit, dass er schon fundamentalistisch, abergläubisch, verbohrt, magisch oder wie immer es heute sagt man fundamentalistisch, Kant sagte magisch. Also, dass man weggeht von diesem Gedanken, Gott zeigt sich zwar im Ganzen und überall, aber sich einzubilden, er zeige sich in irgendeinem Buch, in irgendeinem Menschen, in irgendeiner Geschichte ganz besonders, na, das lässt sich noch nachvollziehen, weil es gerade gibt, klar, Musik zeigt sich auch in Mozart mehr als in irgendeinem Schlagerkomponisten, also dass es da gerade gibt, gibt der Mensch noch zu. Aber könnte man sagen, die absolute Erscheinung, die absolute Philosophie, die absolute Perspektive auf etwas. Sehen, wenn ich das so formuliere, ist klar, dass es die nicht geben kann. Es gibt keine absolute Perspektive. Die eine Perspektive kann reicher sein, so wie man das Matterhorn auch meist von der einen Seite abgebildet sieht. Und wir haben auch alle unsere Schokoladenseite, wo wir lieber fotografiert werden wollen, auf der anderen. Aber es ist doch niemals die einzige Seite. Wie kann ein Mensch sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben? Das sagen von vornherein Philosophen oder normal denkende Menschen, auf den Gedanken muss ich mich überhaupt nicht einlassen, weil das in sich ein Nonsens ist. Und wir merken das zu wenig, weil wir da so drin aufgewachsen sind. Wir halten das so für normal. Ist überhaupt nicht normal, dass man das überhaupt denken kann, dass in einem Menschen, in einer Geschichte, in einem Buch, Gott, der Schöpfer dieser ganzen Welt, sein letztes Wort spricht. Und deswegen meine ich, wäre auf dieser Ebene schon philosophisch was zu sagen. Man kann den Leuten hier nicht mit der Bibel kommen, weil sie sagen, so what, das ist ein interessantes Buch. Und der Jünger hat sie zweimal durchgelesen, hat er früher schon gesagt, als man noch nicht wusste, dass er hinterher dann doch, also dann nochmal Christ wurde. Und erstmal so als literarisches Werk. Kann man das denn überhaupt denken? Eine solche Absolutheit. Das meine ich, sei eine philosophische Denkaufgabe. Wo man den Leuten wenigstens muss antworten können auf die Frage, hör mal, es bleibt nach wie vor ein Ärgernis und ein Geheimnis, es bleibt eine Torheit für die einen und ein Ärgernis für die anderen, aber Ärgernis und Torheit und Geheimnis darf niemals dasselbe sein wie Widersinn, Widerspruch, Unsinn, denn dann kann man es nicht glauben, obwohl es so Christen gibt, die glauben, je unsinniger, desto besser. Das ist nicht christlich. Nicht? Das ist auch nicht gemeint mit der Armut im Geiste. Nicht? Sondern es muss schon einen Sinn ergeben. Also wie kann man das aufnehmen? Wie kann das gehen? Ich glaube, dass man das philosophisch sagen kann, es kann nur gehen über ein Wesen, das selber Freiheit und Verstand und Vernunft ist, indem sich also, denn nur darin kann sich Gott in seiner wirklichen Qualität zeigen, nämlich als Macht, Freiheit und Liebe. Er zeigt sich auch in der Welt als Macht und Liebe, aber er zeigt sich in der Welt ja, zeigen heißt ja immer ein Zeigen für jemand. Und deswegen meine ich, hat Rahner recht, wenn er sagt, Gott kann nicht eine Welt schaffen, ist immer schwierig zu sagen, was Gott nicht kann, nicht? Aber hier meine ich, könnte man das sagen, Gott kann nicht eine Welt schaffen, in der es keine Geistwesen gibt. Also bloß Steine, die da so rumliegen, oder meinetwegen auch Pflanzen und Tiere, und kein Bewusstsein, das das aufnimmt, das ist in sich so unsinnig, dass auch Gott nicht auf so eine Idee kommen kann. Sondern Schöpfung hat etwas mit dem Wort zu tun. Und Wort ist immer ein Wort zu jemand. Der eigentliche Ort des Wortes ist nicht der Mund, sondern der eigentliche Ort des Wortes ist das Ohr, in dem der hört, der das aufnimmt. Und darum heißt Schaffen immer, sich jemand zeigen und einen jemand schaffen, dem sich das zeigt. Das kann man philosophisch, ich sage es jetzt ein bisschen abgekürzt mit was anderem, also das meine ich, müsste man zeigen können, kann man, glaube ich, auch. Auch diese Andeutungen müssten es eigentlich schon markieren, dass Gott eine Person, ein personales Wesen schaffen muss und dass der eigentliche Ort der Erscheinung Gottes darin besteht, dass Geschöpfe ihm glauben, dass er Gott ist. Dass sie seine Worte richtig hören und dass sie seine Zeichen richtig lesen. Seine Botschaft aufnehmen. Das ist ja ein Punkt zwischen den Konfessionen, dass die protestantischen Kollegen immer sagen, die Katholiken mit ihrer natürlichen Gotteslehre, die wollen Gott so auf die Spur kommen, so wie die Polizei dem Einbrecher an den Finger abdrücken. Sage ich, nein, so ist es nicht, sondern die Schöpfung ist Wort Gottes. Und darum ist das nicht unanständig, dieses Wort lesen zu wollen. Er gibt es uns zum Lesen. Und das wäre falsche Demut zu sagen, das ist für mich zu hoch, das lese ich lieber nicht. Überhaupt mit der Demut so eine Sache ist, nicht? Man kann nämlich alles übertreiben, auch die Demut. Nur eins kann man nicht übertreiben, das ist die Liebe. Aber Demut kann man übertreiben. Und zwar einfach dadurch, dass man sagt, ich bin sowieso zu klein und verstehe da zu wenig und weiß nichts. Und dann ist man nämlich bei dem Punkt, dass man sagen kann, dann kann ich auch machen, was ich will. Der Zar weit und der Himmel hoch und meine Schweinereien sind meine. So nicht. Das ist der Weg vom Dr. Faustus. Nicht? Er sagt, Name, Schall und Rauch, wer kennt es nennen und so. Sagt er, so ein namenloses Geheimnis mischt sich natürlich nicht ein, wenn er eine junge Frau ins Unglück bringt. Ein konkreter Gott sagt, sechstes Gebot, lass die Finger von dem schönen Kind. Nicht? Und das ist halt zu konkret. Also, so kann ich also nicht vorgehen, sondern ich muss schauen, wie ist es. Also die eigentliche Erscheinung Gottes besteht in dem Geschöpf, in dem Geistgeschöpf, das Gott erkennt, ihn hört und wo dieses Hören die erste Antwort ist. Und deswegen bittet ja Salomon am Tag seiner Thronbesteigung, als er einen Wunsch von Gott freikriegt, um ein hörendes Herz. Wunderschöne Bitte, gib mir ein hörendes Herz, dass das hingehört. Darum geht es. Und jetzt die Frage, jetzt sind also viele Hörer. Gibt es nun den absoluten Hörer, der vielleicht das Wort wäre? Wie lässt sich das denken? Kann das nicht hinter seinem Rücken geschehen, dass an die Adresse von Theologen, so modernen Exegeten, die sagen, erst hinterher hat die Gemeinde gemerkt, wer Jesus war und er hat selber nicht gewusst. Das glaube ich nicht. Das kann überhaupt nicht gehen, also philosophisch betrachtet. Gott macht so wesentliche Dinge nicht hinter dem Rücken von jemand. Sondern natürlich nur mit ihm. Aber das reicht nicht, denn auch wenn ein Geschöpf sich ganz hingibt, restlos bleibt es bei der Totalhingabe dieses Geschöpfes und im Endlichen gibt es kein absolutes Maximum. Es gibt nichts, was nicht noch größer sein kann, so wie jede Zahl n immer noch n plus 1 werden kann. Es gibt im Endlichen kein absolutes Maximum, nur ein faktisches. Aber kein absolutes. Da erlaube ich mir, Leibniz zu widersprechen. Der meinte ja, dieses große Wort von Gott und das Leid damit lösen zu können, der sagt, diese Welt ist die bestmögliche. Was in meinen Augen wirklich keine Antwort ist, sondern nur ein anderes Wort für die Ohnmacht Gottes. Denn wenn das nicht besser ginge als hier, dann fragt man sich, wie es ist. Nicht? Außerdem ist es auch gedanklich nicht richtig, denn um es nur ganz kurz so zu sagen, bessere als uns gäbe es doch allemal. Gott hat sie nicht geschaffen, sondern stattdessen uns. Und das nennt man Liebe. Nicht danach gucken, ob noch was Besseres kommt, sondern auf den zu antworten, der sich zeigt, mit dem man sich verbindet. Natürlich hätte Gott mühelos heiligere, gescheitere, bessere Leute als uns schaffen können. Er hat auf die Besseren verzichtet, weil er uns will. Und das nennt man Liebe. Und wenn deswegen Jesus diese Option für die Armen und Schwachen hat, was sie sonst in den Religionen nicht finden. Ich meine, sie finden überall diese normale Sache, dass auf dem Hühnerhof das Omega-Vieh nochmal das Alpha-Vieh picken darf. Aber das ist was anderes. Diese innere Bevorzugung, da tut Jesus, was er auch sonst immer tut, nur was sein Vater getan hat. Nämlich die gute Welt zu schaffen unter Verzicht auf eine bessere. Und was das heißt, kann man sich sofort klar machen. Denn wenn er eine bessere geschaffen hätte, würde die Frage neu auftauchen. Warum die und nicht noch eine bessere? Das heißt, in welchem ernsten Sinn dieses Sprichwort, dass das Bessere der Feind des Guten ist, sollte man hier mal durchmeditieren. Wenn Gott die Idee hätte, es ginge ums Bessere immer, gäbe es nicht bloß uns nicht, sondern überhaupt keine Welt. Weil jede Welt, die er schaffen könnte, könnte durch eine ersetzt werden, wo die Engel noch glühender, die Heiligen noch heiliger, die Weisen noch weiser, die Wissenden noch wissender und die Liebenden noch liebender und wäre. weil jede Zahl immer noch größer sein kann. Das heißt Freiheit, Auswahl von einer, und darin sollen wir ihm ja auch gleich und ähnlich werden, um das zu tun. Also das kann es nicht sein, zu sagen, Jesus ist der Beste, der Tollste. Das führt nämlich auch in so Absurditäten. Jesus der beste Schachspieler aller Zeiten, Jesus der beste Golfspieler aller Zeiten, Jesus der beste von allem oder so. Und nur wenn man das nachweist, weiß man, der ist es. Nein! Es geht um diese ganze restlose Selbsthingabe, aber nicht das macht seine Einzigkeit aus, sondern seine Einzigkeit ist darin gegeben, dass Gott, der Vater, in dieser Hingabe sich damit identifiziert und die als sein letztes Wort ausspricht. Das ist nicht äußerlich zu zeigen, denn Einzigkeit lässt sich nicht zeigen. Sie lässt sich nur behaupten und glauben. Das ist wieder keine theologische, eine prinzipielle Aussage. Einzigkeit, wie soll man Einzigkeit zeigen? Kann man nicht. So haben die Leute auch im Mittelalter darüber nachgedacht, könnte es unsere Welt nicht nochmal genau doppelt nochmal ganz woanders geben, ohne dass wir was davon wissen? Uns alle nochmal doppelt, ganz anders? Das sind so Fragen, die so auftauchen, und die stellt moderne Sprachphilosophie auf ihre Weise wieder neu. Und da sagt man sich, was sind das für komische Fragen? Aber die gehen sehr nah an uns dran, wenn man sich vor den Spiegel stellt und sagt, bin ich nun wirklich ich und wie weit bin ich das? Denn auf der einen Seite, ich habe wirklich keine Freude mit dem Spiegel, das gebe ich ja zu, nicht? Aber auf der anderen Seite da so darüber nachzudenken und zu sagen, ich bin mir da gegeben und anvertraut. Das ist überhaupt die einzige Form, wie man damit fertig werden kann, nicht? Dass man sagt, nicht ich habe da mich zu verwirklichen oder mich zu suchen oder so, sondern mich anzunehmen von ihm. Und im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Nicht? Also, wenn ich mir geschenkt werde, okay, und vor allen Dingen, wenn ich den meinen geschenkt werde, das ist nochmal ein besonders wichtiger Punkt, weil leider tun wir ja den Menschen, die wir am meisten mögen, am meisten weh, nicht? Manchmal habe ich schon gedacht, man müsste seinen Todfeind heiraten, der hat es verdient. Aber so weit will ich auch nicht gehen. Nicht? Dass diese Dimension da so hineingehört nochmal. Nicht? Also ich glaube, dass das wirklich nur geht, wenn ich weiß, ich kann annehmen, dass ich mir und den anderen gegeben bin. Dass das geht. Also gehört auf jeden Fall auch für diese Einzigkeit hinein, nicht bloß diese Ganzhingabe dieses Mannes aus Nazareth, sondern genau nochmal, dass das von Gott her gewollt und gemeint ist, also von oben her. Und in dieser Form, wenn ich Gott als eine personale Wirklichkeit denke, eine personale Wirklichkeit kann eines ihrer Worte zu dem Wort machen. Nochmal, nicht dadurch, dass man das von außen sehen kann. Zum Beispiel das Ja-Wort, da wird dann probiert, dass da Orgel gespielt wird oder beim Schanzer machen die Harmoniumgequetsche da. Nicht? Das kann es ja auch nicht sein. Es geht nicht, sondern es wird behauptet und es muss geglaubt werden. Natürlich muss diese Behauptung unterstützt werden im Blick auf die Glaubwürdigkeit dessen, der es behauptet. Aber hier ging es ja zunächst mal darum zu sagen, gehört das nicht überhaupt hin, dass das sichtbar wird? Wenn ich das aber jetzt sage, dass also Gott selber, ich rede hier so daher, darf ich noch? Ja? Achso, ja. Ja, bis wann? Ich noch 10 Minuten, darf ich noch? Ja, ja gut, ja. Also, dass über das, nein, dass ich also sage, wenn ich jetzt nämlich ernst mache mit diesem Boten, mit dem Gott selber sich identifiziert, dann kann ich eben nicht stehen bleiben, wobei zum Beispiel ein Fichte stehen bleibt oder so, sagt ein Christusprinzip oder die Anthroposophie. Ein Christusprinzip, das in verschiedenen Personen prinzipiell verwirklicht werden könnte. Sondern hier geht es ja wirklich um diese einmalige Geschichte dieses Menschen, der das sagt und tut. Und dann stellt sich schon philosophisch, behaupte ich, die Frage, wie steht jetzt ein solcher Mensch, der Bote und das letzte Wort Gottes ist, zu Gott selbst. Darüber haben angefangen, die Christen nachzudenken, nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Und haben 400 Jahre dazu gebraucht, um durchzuklären, der Unterschied zwischen Jesus und Gott, den er seinen Vater nannte, kann nicht einfach bloß ein Unterschied zwischen Geschöpf und Schöpfer sein, sondern das muss ein Unterschied in Gott selbst sein. So wie Jesus ja immer sagt, uns lehrte das Vater unser, aber er selber sagt, mein und euer Vater. Die haben so Versuche gemacht. Der Arius hat gesagt, ja, es ist ein großes Geschöpf, es ist das erste Geschöpf, hat so angeknüpft an dem, was das Alte Testament über die Weisheit sagt. Gott schuf mich vor Anfang all seiner Geschöpfe. Und dann hat die Gemeinde Jesu Christi nachgedacht, hat gesagt, nee, das reicht nicht. Allerdings hat diese Tradition immer gesagt, das, wovon ich jetzt rede, das sei ein striktes Mysterium, da komme die Vernunft nicht dran. Und ich nehme mir heraus, das zu bestreiten. Das ist eigentlich so der Punkt, um den mir jetzt noch in den letzten Schritt geht. Und zwar setze ich das so an. Das erste ist schon, wenn ich so denke wie die ollen Griechen, die wussten ja nichts von Schöpfung. Die hatten die Vielheit der Dinge und denken jetzt Gott als das Einungsprinzip. Völlig zu Recht. Gott ist das Prinzip, das die Vielheit eint. Aber wenn ich Schöpfung denke, das heißt, dass alles aus dem Nichts kommt, dann kann Gott nicht bloß das Prinzip der Einheit des Vielen sein, sondern muss er auch das Prinzip der Vielheit des Vielen sein. Wo soll denn sonst herkommen? Ich meine, das ist schlüssig. Also kann ich Gott nicht einfach so als ein Unum, als so ein Einheitsklotz denken, sondern er muss schon selber Grund auch für die Vielheit des Vielen sein. Das ist etwas sehr formal, deswegen nehme ich jetzt nochmal weniger formal. Das Höchste, was Geistwesen tun können, behaupte ich, ist Liebe. Und natürlich ist auch Gott Liebe. Das sieht man daran, dass es die Schöpfung gibt, die wirklich frei ist, denn er muss sie nicht machen, er wäre kein bisschen weniger göttlich, wenn er nicht geschaffen hätte. Und drum sagen auch so die klassischen metaphysischen Theologen, Gott liebt sich selber und in dem Fall ist das nicht unanständig, weil er selber höchst liebenswürdig ist. Ich finde trotzdem, dass Selbstliebe nicht besonders, nicht das Schönste ist. Also man sollte miteinander befreundet sein mit sich und sich mögen, aber sich selbst lieben, das kommt darauf an, was man unter Liebe versteht. Ich meine, Liebe heißt im Ästhetischen entzückt sein, vom anderen hingerissen sein. Und wenn einer sich vor den Spiegel stellt und von sich selber hingerissen ist, finde ich das eher ein bisschen komisch. Liebe ethisch betrachtet heißt, ich lebe und sterbe für dich. In der Spitze. Und wenn da jetzt einer bloß für sich lebt und stirbt, dann finde ich das eher tragisch. Und darum meine ich, ist Selbstliebe eher was Tragikomisches. Deswegen gibt es immer wieder bei den Juden, wie auch bei den Christen, theologische Ansätze zu sagen, Gott muss schaffen, damit er ein Gegenüber seines Liebens hat. Aber wenn Gott es nötig hat, uns zu schaffen, wo bleibt dann seine Göttlichkeit und Absolutheit? Punkt 1. Und wo bleibt zweitens unsere Freiheit, wenn wir dafür da sind, um da irgendein Bedürfnis zu erfüllen? Das kann ja nicht sein. Also muss Gott schon in sich Liebe sein. Und uns will er dann, und das sagt wieder Duns Scotus, der Name ist ja schon gefallen, der sagt, Gott schafft uns, weil er Mitliebende will. Nicht, weil er einen Geliebten sucht, sondern weil er Mitliebende will. Liebe ist er in sich schon. Wenn wir jetzt normalerweise an Liebe denken, denken wir an zwei. Weil wir biologische Wesen sind und in der Biologie sind es aber zwei. Nicht? Männlich-weiblich und dann kommt das Kind heraus und das ist dann wieder männlich-weiblich. Und man kann zeigen, dass so die Hegelsche Dialektik auch ihren Sitz im Leben hat, dass sie aus der Biologie kommt. Also zwei, die sich verbinden, zum Weiter. Es bleibt eigentlich bei einer Zwei-Einheit. Und so schreibt Hegel auch Wissen, nicht versehentlich, ganz Wissen und ausdrücklich die Trinitätslehre um. Die muss man verbessern aus einer Dreieinigkeitslehre, eigentlich eine Zweieinigkeitslehre. Eins und zwei sind zusammen einer und das ist das Dritte. Kann dann äußerlich sichtbar werden im Kind, aber das ist nur die äußere Sichtbarkeit. Der Theologe Richard von St. Victor aus dem 12. Jahrhundert, der sagt, nein, zur Liebe selber gehören drei. Weil nämlich, wenn zwei lieben, gibt es kein wirkliches Miteinander der Liebe. Der eine liebt den einen und der andere den anderen. Ja, und wo ist nur die Gemeinsamkeit? Das ist das Problem. Und wie ich das erste Mal las, habe ich gedacht, aha, so haben wir das im Abendland. Tristan und Isolde, die beiden rennen sich die Köpfe ein und wer nicht dran stirbt, hat nicht geliebt. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Und dann sagen andere, weil sie nicht sterben wollen, die rennen aneinander vorbei, also so Turnier machen die mehr, nicht? Und dann dreht sich jeder um und sagt, war's das? Es ist ja eigentlich zum Heulen, nicht? Ich erzähle es ein bisschen lustig, weil wir heute ja nicht gerade weinen wollen. Aber an sich die Sache ist schlimm. Also es reicht also nicht für die wirkliche Gemeinsamkeit, reicht also nicht, dass eine bloß den anderen, der andere den einen intendiert, sondern dass beide miteinander, so sagt auch Richard, den dritten lieben. Also zur Macht reicht einer, zum Glück reichen zwei, zur wirklichen Liebe müssen es drei sein, wenn man dort einen Gefährten der Liebe zulässt. Nicht irgendein Dritter, ich bin jetzt hier nicht für irgendwelche Triaden oder so, nicht? Das brauchen wir gar nicht zu erörtern, sondern die Frage ist, wie kommt dieser Dritte hinein? Man kann es auch, glaube ich, jedem Menschen verständlich machen. Es gibt ja eine Einsamkeit in der Liebe, die nicht darin besteht, das ist die Vulgäre und Bekannte, dass keiner den anderen ganz versteht und dass man immer noch mal in sich bleibt. Sondern es gibt ja gerade die Einsamkeit in der Liebe des Entzückens, denn wie entzückend der andere ist, das weiß der ja gar nicht, nicht? Und das kann man mit dem auch nicht teilen, weil der das nicht kapiert. Das war ja das Problem, was dann der Kandaules daraus macht. Nicht? Der holt dann den Gyges da mit seinem Ring da oder so. Nicht? Und das ist ja unanständig und dann wird er ja auch umgebracht von seiner Frau und die heiratet dann den Zuschauer. Nicht? So geht das ja da weiter in der Geschichte. Das ist keine Lösung. Aber ich kann das Glück am anderen Menschen mit Gott teilen. Die Last, die immer darstellt, alleine ist schwer zu schleppen. Nicht? Also wie das Glück. Kann man teilen mit Gott von dort her. Also sagt er, Richard von St. Victor, zur Liebe gehören eigentlich drei. Der Vater und der Sohn freuen sich, dass sie für den Geist da sind. Der Sohn und der Geist freuen sich, dass sie für den Vater da sind. Also zwei können sich um den Dritten kümmern. Und zugleich hat jeder seine Hochzeit mit dem anderen auf den Dritten hin. Jeder ist der Dritte, der Freund des Bräutigams, um es so johannäisch auszudrücken. Nicht? Und jeder feiert seine eigene Hochzeit. Also ist die Grundgestalt drei. Und das muss ja auch so sein, wenn wir an die Trinität glauben. Und es geht nicht, dass Christen auf drei Namen getauft sind, bei jedem Kreuzzeichen es bekennen und man fragt sie, was glaubst du da nun eigentlich? Und dann, ja, wissen Sie, das weiß ich auch nicht. Das ist ein großes Geheimnis, fragen Sie mal den Pfarrer. Und der Pfarrer weiß es auch nicht und der erzählt mir nur wieder am Dreifaltigkeitssonntag die Geschichte von dem Kind, das das Meer in die Grube schöpft. Nein, wir müssen unser Grundgeheimnis verstehen, nicht begreifen. Begreifen tun wir ja uns selbst nicht, geschweige denn den Partner, und wieso sollen wir Gott begreifen wollen? Also das ist gar nicht nötig. Aber verstehen, als Gottes Wort hören können, das geht nur, wenn wir Gottes Ohr in uns haben. Und deswegen kann ich nicht Inkarnation nur denken, Vater und Wort. Sondern ich muss natürlich das Ohr mitdenken, und das ist der Geist. Das Ohr in Gott ist der Geist. Der Vater schenkt alles, was er hat, dem Sohn. Und der Sohn empfängt alles, auch das Geben, und gibt darum selber auch. Und der Geist ist die Person des Empfangs. Der schenkt sein Empfangen. Und in dem erfüllt und vollendet sich alles. Und der Geist ist es, der auch uns dazu erkräftigt, das Wort Gottes zu empfangen, sodass wir in diesem, dieses Wort in unserem Leben Fleisch werden lassen können. Und in ganz besonderer Weise hat er das in Maria getan. Das ist ja nicht so, wie diese unsägliche Frau Ranke Heinemann meint, dass der Geist der Spermaersatz ist. Nicht? Der Geist ist ja nicht also der Vater Jesu Christi. Sondern, da ist auch nicht an Vogelhochzeiten zu denken, wie uns Ägyptische, wie uns der Herr Drebermann beibringen will. Nicht? Sondern es geht darum, dass wir erkräftigt werden zum Empfangen. Nur im Geist kann man das Wort hören und empfangen. Und deswegen muss man von Trinität reden, wenn man von Jesus Christus richtig reden will. Einer aus der Trinität hat gelitten. Er ist nicht ein großer Mensch oder ein großer Prophet bloß oder so etwas, sondern er ist Gott von Gott und Licht vom Lichte. Und ich meine, dass Philosophie das so nicht sagen kann, aber dass Philosophie immerhin sagen kann, weniger kann es eigentlich nicht sein. Ich muss mit Gott selber zu tun kriegen, wenn es um Immanuel geht, Gott mit uns. Jeder von uns ist Immanuel. Jeder von uns ist eine Gabe Gottes an die anderen und eine Weise, wie Gott da ist. Stellvertretung heißt ja nicht, dass Gott nicht da ist, sondern Stellvertretung heißt, dass er in uns da ist. Deswegen habe ich was gegen die Rede von der Gottesferne, Gottesnahe, jedem von uns im Gewissen, wo uns ständig aufruft, und er ist nahe, wo Gewissen mit Gewissen sich begegnen. Und auch nicht bloß, wie in der berühmten Gerichtsrede, auf Seiten derer, denen wir helfen, sondern er ist ja auf unserer Seite, die wir helfen. Wir helfen mit ihm, dem wieder mit ihm geholfen wird. Er ist auf beiden Seiten. Also muss ich davon reden können und sagen, wenn ich von Schöpfung will wirklich denken, muss ich auch von der absoluten Schöpfung denken, von der absoluten Erscheinung. Und absolute Erscheinung ist zwar nicht etwas, was sich zeigt, aber was sich sagt. Es wird im Wort gesagt und es kann von dort her geglaubt werden, nicht aus eigener Kraft, sondern im Zustimmen zu der Kraft, die wir bekommen. Wir müssen uns erkräftigen lassen dazu. Und dann wäre das tatsächlich möglich. Und dass das sich in Jesus von Nazareth erfüllt, das ist nun wirklich nicht mehr Sache der Philosophie. Das ist überhaupt nicht die Geschichte, die Sache auch Jesu alleine nicht. Deswegen ist mit seinem Leben die Offenbarung nicht abgeschlossen und mit seinem Tod, sondern ganz entscheidend ist die Auferstehung, die ihn legitimiert, und nach theologischer Lehre hört die Offenbarung auf mit dem Letzten, der Apostel, nicht schon mit Jesus. Das ist dieser Schritt, wo das noch mit aufgenommen wird, gehört mit dazu. Aber dass es nicht weniger sein kann, dass wir dorthin hören müssen, das ergibt sich. Und darum meine ich, dass gegen irgendwelche Esoterik der Symbolik die Weisheit der Liebe darauf besteht, diesen Stern zu entdecken. So wie die Weisen aus dem Morgenland den Stern entdeckt haben. So was sind Philosophen auch. Dass man nach diesem Stern ausschaut und dann kommt man vielleicht bloß bis Jerusalem. So wie damals die Weisen auch. Und dann muss man sich in Jerusalem von den Schriftbesitzern sagen lassen, wo er denn nun genau ist. Also warum soll ein Philosoph da nicht hinhören, was der Papst da noch Näheres sagt? Oder so, ne? Zumal der Papst ja noch was anderes ist als der König Herodes, finde ich, nicht? Aber selbst beim König Herodes ist es gut, man hört hin, nicht? Denn auch wenn er selbst nicht hingeht, anders kommt man nicht nach Bethlehem. Also, dem Stern folgen, bis dorthin, wo er stehen bleibt, und dann mal sehen, was die Schriftbesitzer einem sagen, und jetzt so als Philosoph sagen, nicht? Und dann dort hören und entgegennehmen, und dann fällt mir kein Zacken aus der Krone, wenn ich also dann von dort jetzt noch nach Bethlehem gehe, weil es ja nicht darauf ankommt, nicht um mich, es geht auch nicht um mein Heil, sondern es geht eigentlich darum, sein Antlitz zu sehen. Eines der schönsten Worte über das Glück stammt von Augustinus, und er hat gesagt, Glück ist den Sehenden sehen, also sich erblickt sehen, einem Blick begegnen. Und das ist das, wozu wir unterwegs sind, und dazu tut auch die Philosophie hoffentlich einen kleinen Dienst. Schönen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.